Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Unterwegs mit schwerem Gepäck, mit dem Rollstuhl oder mit einem Kinderwagen, das ist manchmal gar nicht so leicht. Etwa weil es an Aufzügen fehlt oder weil der Aufzug schlicht kaputt ist. An Bahnhöfen ist dies oft der Fall, wie eine Datenauswertung ergeben hat. Und diese Frau hier kennt das Problem.
Der Aufzug ist einfach seit Wochen kaputt und wenn man öfter mal mit dem Kinderwagen in die Stadt will, hast du einfach keine Chance, wenn nicht ein paar nette Mitbürger sind quasi, die einem helfen, den Kinderwagen hochtragen. Keine Chance.
Über die Aufzugsprobleme der Bahn mehr bis 5:30. Das ist Wirtschaft und Gesellschaft mit Sina Fröndrich. Nichts geht mehr in Frankreich. Der Eiffelturm ist geschlossen, Züge fallen aus, Schulen öffnen nicht. Der Generalstreik erfasst das ganze Land und Anlass der Proteste ist die geplante Rentenreform. Auch wenn noch gar nicht so viel Konkretes dazu bekannt ist. Der Unmut ist trotzdem groß. Sabine Wachs über den Streiktag und seine Folgen.
Es herrscht schon fast Volksfeststimmung am Treffpunkt der großen Demonstration in Paris. Zwischen Ost- und Nordbahnhof sammeln sich schon weit vor Beginn des Demozuges am frühen Nachmittag tausende Menschen. Hinter einem großen Banner mit der Aufschrift »Unsere Renten gehören uns« steht Bernard Vallet. Er ist Eisenbahner.
C'est pour les retraites.
»Ich streike für unsere Renten«, sagt er. Als Eisenbahner gehört Bernard Vallet zu denjenigen, die von den Sonderrentenkassen profitieren. Als Zugführer zum Beispiel kann er schon zwischen 50 und 52 Jahren in Rente gehen. Und wegen der geplanten Abschaffung der Sondersysteme fürchtet er nun, dass er länger arbeiten muss, um die volle Rente zu kriegen. Die Spezialkassen sind gerecht, denn wir machen einen harten Job. Wir dürfen unsere Privilegien nicht verlieren. Als Zugführer arbeitet man im Schichtdienst. 7 Tage die Woche, die können dich jederzeit anrufen und du musst kommen, auch sonntags. Wir haben Dienst zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten. Das ist schlecht für die Gesundheit. Präsident Macron und seine Regierung wollen das komplizierte französische Rentensystem mit seinen über 40 Kassen vereinheitlichen. Die Sondersysteme, die derzeit nicht nur für Eisenbahner, sondern auch zum Beispiel für viele Beamte des öffentlichen Dienstes gelten, sollen abgeschafft werden. Nicht weit von Bernard Vallet entfernt steht Nathalie Chevaujon. Die Mitfünfzigerin arbeitet als Lehrerin. Sie hat ein Schild auf den Rücken gebunden. Es reicht. Wir demonstrieren natürlich gegen die Rentenreform, aber auch gegen die Regierung. Wir haben die Schnauze voll davon, dass man uns alle sozialen Errungenschaften wegnehmen will und uns das Leben immer schwerer macht. Die große Unzufriedenheit mit Präsident Macron und seiner Regierung, auf der Demo ist sie deutlich zu spüren. Hunderttausende nehmen an den Protesten im ganzen Land teil. In Paris kommt es am Nachmittag zu ersten Ausschreitungen zwischen Aktivisten des Schwarzen Blocks und der Polizei. Die meisten Demonstranten in der Hauptstadt aber protestieren friedlich. Und nicht nur diejenigen, die von der Rentenreform betroffen sind, ziehen durch die Straßen. Auch Ärzte, Krankenhauspersonal, Feuerwehrleute, Anwälte oder Polizisten demonstrieren mit. Die in Frankreich oft zerstrittenen Gewerkschaften haben branchenübergreifend mobilisiert. Philippe Martinez, Generalsekretär der kommunistischen Gewerkschaft CGT, erklärt die Forderungen an die Regierung. Wir erwarten, dass uns die Regierung zu Beginn der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit zuhört, uns endlich ernst nimmt und nicht mehr so tut, als wäre dieses Land nicht wütend. Wir werden uns morgen mit den anderen Gewerkschaften zusammensetzen und sehen, wie wir weitermachen. Ich kann Ihnen sagen, es mangelt nicht an Entschlossenheit. Der Streik wird heute Abend nicht beendet sein. Bis mindestens Montag wollen vor allem die Eisenbahner und auch die Pariser Verkehrsbetriebe noch streiken. Andere Gewerkschaften wie die der Lehrer wollen von Tag zu Tag entscheiden, ob sie weitermachen.
Über den französischen Generalstreik Sabine Wachs. Durch weite Landschaften fahren, etwas lesen, schlafen, Podcasts hören. Eine Bahnfahrt, die kann schon sehr entspannt sein, doch nicht selten gestaltet sie sich ganz anders. Warten am Bahnsteig auf einen verspäteten Zug, überfüllte Wagen. Nun will die Deutsche Bahn jede Menge Geld in die Infrastruktur stecken, doch das Bahnfahrende, das kurzfristig spüren werden, das ist eher nicht zu erwarten. Claudia van Laak berichtet.
Manchmal leben Bahnkunden und Bahnvorstände in verschiedenen Welten. Während sich die einen über überfüllte, verspätete oder ganz ausgefallene Züge ärgern, verkündet Bahnvorstand Ronald Pofalla, zuständig für den Bereich Infrastruktur, einen Erfolg nach dem anderen.
Wir sind robuster, schlagkräftiger und moderner geworden.
Gestern Abend haben die Bahn und der Bund die für sie so wichtige langfristige Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung paraffiert, also vorläufig unterzeichnet. Danach fließen 51,5 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in den Ausbau der Bahninfrastruktur. Insgesamt will der Staatskonzern 170 Milliarden Euro bis 2030 investieren.
Wir stehen damit vor der größten Investitionsoffensive im wiedervereinigten Deutschland.
Der Bahn fehlen also nicht mehr die Investitionsmittel wie in den Jahren und Jahrzehnten zuvor, sondern sie steht vor dem Problem, die Milliardensummen gezielt und zügig auszugeben. Ronald Bofalla bittet um Geduld.
Das ist eben auch ein Akt, der jetzt auch nur mittelfristig, nämlich bis 2030, umgesetzt werden kann. Also wer jetzt glaubt, dass ich jetzt innerhalb von 1-2 Jahren solche substanziellen Verbesserungen bekomme, der irrt.
Der Präsident des Bundesrechnungshofes hatte zuvor die langfristige Finanzierungsvereinbarung zwischen Bahn und Bund kritisiert. Das System sei wenig effizient, wenig transparent und werde zu wenig kontrolliert. Einen Teil dieser Kritik habe man angenommen und werde sie umsetzen, so Ronald Pofalla heute. Ein anderer Teil der Kritik sei so wörtlich, aber witzig und würde bei einer Umsetzung zu einer gigantischen Bürokratie führen. Der Bahnvorstand lobte sich selber. Er habe in seinem Vorstandsbereich alle für 2019 gesetzten Ziele erfüllt.
Es gibt faktisch keine Abweichung zwischen dem, was wir uns vorgenommen haben und dem, was wir erreicht haben.
Anders sieht es mit dem selbstgesetzten Pünktlichkeitsziel aus. Das werde die Bahn in diesem Jahr wohl verfehlen, musste Pofalla zugeben. Etwa 74% der Züge sind pünktlich, sprich, sie kamen weniger als 6 Minuten zu spät.
Und auch in einer anderen Frage hat die Deutsche Bahn Nachholbedarf bei den Aufzügen an Bahnhöfen. Eine Datenanalyse des Bayerischen Rundfunks zeigt, knapp die Hälfte der rund 2000 Fahrstühle fiel im Zeitraum von einem Jahr insgesamt mindestens eine Woche lang aus. Maximilian Zierer hat betroffene Bahnreisende getroffen.
Und es ist nicht das erste Mal, dass es nicht geht, und deswegen seid ihr ja auch alle hier, weil wir alle zeigen wollen, wie viele Menschen hier diesen Aufzug brauchen.
Anja Kittlitz ist sauer. Sie wohnt in der oberbayerischen Gemeinde Hiebertshausen. Die ist an das Münchner S-Bahn-Netz angeschlossen. Doch nicht alle können mit der S-Bahn fahren. Schuld ist der Aufzug. Immer wieder steht er still, zuletzt seit mehreren Wochen.
Wenn man öfter mal mit dem Kinderwagen in die Stadt will, hast du einfach keine Chance, wenn nicht ein paar nette Mitbürger sind quasi, die einem helfen, den Kinderwagen hochtragen. Keine Chance.
An vielen Orten in ganz Deutschland geht es Reisenden ähnlich. Wie gut oder schlecht die mehr als 2000 Aufzüge der Deutschen Bahn funktionieren, das ist kein Geheimnis. In der App DB Barrierefrei kann man jederzeit den Zustand von allen Aufzügen an Bahnsteigen sehen. Die Datenjournalisten des Bayerischen Rundfunks haben sich diese Daten für 365 Tage angesehen und untersucht, wie es um die Aufzüge der Bahn wirklich bestellt ist. Die Analyse zeigt, fast jeder zweite Aufzug in Deutschland fiel übers Jahr gerechnet für mindestens eine Woche aus. Besonders gravierend, jeder siebte Aufzug, insgesamt 300, fiel zusammengerechnet sogar einen Monat oder länger aus. Was also tut die Bahn, um die Probleme mit kaputten Aufzügen in den Griff zu bekommen? Man warte und inspiziere die Aufzüge durchschnittlich 4-mal im Jahr, heißt es. Zu den Ergebnissen der BR-Datenanalyse bleibt die Antwort eher allgemein.
Wir wissen auch, dass jeder Aufzug, der nicht funktioniert, ein Ärgernis für unsere Reisenden ist. Deshalb sorgen wir dafür, diese Ausfälle zu reduzieren und Reparaturen möglichst rasch mit möglichst wenig Einschränkungen für unsere Kunden vorzunehmen.
Die Bahn empfiehlt außerdem ihre App DB Barrierefrei. Doch auch wenn Reisende dadurch wissen, dass ihr Aufzug kaputt ist, bedeutet es für viele, sie kommen einfach nicht vom Fleck.
Maximilian Zierer war das. In Deutschland naht das Ende der Kohle und auch weltweit ist die Stromproduktion aus Kohlekraftwerken in diesem Jahr zurückgegangen. Doch wie verhält es sich mit Öl und Gas? Saudi-Arabien macht zum Börsenstart des Ölgiganten Aramco deutlich, das Öl wird noch lange sprudeln. Aber wie sind dann die weltweiten Klimaziele zu erreichen? Georg Ehring von der Klimakonferenz in Madrid.
Die Pläne der Industrie für die Entwicklung neuer Öl- und Gasquellen passen nicht zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Schon die bestehenden Förderanlagen sorgen für Emissionen in einer für das Weltklima gefährlichen Größenordnung, sagte Zeppora Beermann, stellvertretende Chefin des Global Oil and Gas Networks, eines weltweiten Verbundes von Nichtregierungsorganisationen, das die Investitionspläne der Branche auf ihre Konsequenzen für das Klima untersucht hat. Die CO2-Emissionen aus schon bestehenden Öl- und Gasfeldern werden allein dafür sorgen, dass die Welt sich um mehr als 1,5 Grad erwärmt, und sie werden das Budget für eine Erhöhung um 2 Grad nahezu ausschöpfen. Doch die Branche plant noch eine starke Ausdehnung ihrer Förderprojekte. Kelly Trout, Analystin bei Oil Change International, das die Pläne für das Netzwerk untersucht hat.
They are continuing to invest in drilling more out of the ground.
Sie investieren weiter in die Förderung von Öl und Gas. In den nächsten 5 Jahren will die Branche 1,4 Billionen US-Dollar in neue Öl- und Gasfelder investieren. Und all dies wird dazu führen, dass weitere CO2-Emissionen entstehen. Ein großer Teil der neuen Förderpläne betrifft nur wenige Länder. Die USA stehen an der Spitze, vor allem mit Projekten für Fracking, also für das Fördern von Öl und Gas mit Hilfe von Chemikalien und hohem Druck. Dazu kommen Staaten wie China, Norwegen, Australien, Großbritannien und Nigeria, außerdem Argentinien. Argentinien ist ein Testgelände für die Branche, mit der sie das Fracking auch in Regionen außerhalb von Nordamerika bringen will. Viele der beteiligten Staaten betonen beim Klimagipfel in Madrid ihr Engagement für den Klimaschutz. Doch das passt nicht zu ihren Expansionsplänen bei Öl und Gas, sagt Kelly Trout. Eine Regierung kann nicht gleichzeitig im Klimaschutz vorangehen und Lizenzen verteilen für die Förderung aus fossilen Energiequellen. Und Öl und Gas gehören dazu. Nicht nur für das Klima sind viele dieser Projekte gefährlich. Oft müssen Anwohner weichen, Natur wird zerstört. Zum Beispiel im Norden von Alberta, der Heimat von Ariel Deranger, vom indigenen Volk der Athabasca in Kanada. Es ist auch das Gebiet, in dem sich die letzte freilebende Bisonherde in unserem Land befindet. Es ist das Verbreitungsgebiet von Karibus, von Elchen und vieler anderer Arten, die wichtig sind, nicht nur für die Artenvielfalt, sondern auch für das Überleben indigener Gemeinschaften. Die Staaten, in denen heute noch Öl und Gas gefördert werden, müssten sich entscheiden, so die Initiatoren der Untersuchung, Zipporah Behrmann vom Oil and Gas Network. Wir müssen als weltweite Gemeinschaft unser Geld und unseren Geist bewegen und die Infrastruktur von morgen aufbauen und nicht die von gestern.
Von der Klimakonferenz war das Georg Ehring und wir bleiben beim Klima. Um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen, sind nach Ansicht des Umweltbundesamtes deutlich stärkere Einschnitte nötig als bisher im beschlossenen Klimapaket vorgesehen. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Konkret heißt es in einem Bericht der Behörde, dass alle Privilegien für Dienstwagen und Dieselautos wegfallen sollten. Darüber hinaus plädiert das Umweltbundesamt für eine Abschaffung der Pendlerpauschale und für eine höhere Lkw-Maut. Ein System aus Anreizen und Belastungen müsse zudem die Verbreitung von E-Autos fördern. Wichtig sei bei all dem der Ausgleich sozialer Härten. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kritisierte den Bericht. Mit solchen Studien versetze man Bürger in Panik, sagte er. Die FDP bezeichnete die Pläne als, Zitat, sozialen Sprengstoff. Die Bayer-Tochter Monsanto soll Studien zur Wirkung des Pflanzengiftes Glyphosat verdeckt finanziert haben, und zwar auch in Deutschland. Das berichtet das ARD-Magazin Monitor, dem dazu Dokumente der Organisation Lobby Control vorliegen. Es geht um mindestens 2 Studien des Agrarökonomen Michael Schmitz, der bis 2015 an der Universität Gießen lehrte. Beide Studien wurden von Monsanto mitfinanziert, ohne dass das angegeben wurde. Auch der Bayer-Konzern soll davon gewusst haben. Ulrich Müller von Lobby Control fordert daher:
Bayer muss jetzt offenlegen, welche Studien von Monsanto in Deutschland, aber auch darüber hinaus in Europa zu Glyphosat finanziert wurden. Und es muss sicherstellen, dass nicht in der weiteren Glyphosat-Debatte nochmal Studien verwendet werden als vermeintlich unabhängige Studien, die aber von Industrieseite finanziert werden.
Auf Anfrage von Monitor betonte der betroffene Agrarökonom Schmitz, wissenschaftlich seien die Arbeiten nicht zu beanstanden. Frauen ist es eigenen Angaben zufolge seltener erlaubt, im Homeoffice zu arbeiten als Männern. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung. Demnach hätten 22% der befragten Arbeitnehmerinnen gesagt, dass sie nicht von zu Hause arbeiten, weil es nicht erlaubt sei, obwohl es technisch möglich wäre. Bei den männlichen Beschäftigten trafen nur 12% diese Aussage. Für die Studie haben die Autoren einen Datensatz aus den Jahren 2014 und 2015 mit Angaben zu knapp 1.800 Beschäftigten ausgewertet. Sie fordern mehr Rückendeckung vom Gesetzgeber für Beschäftigte. Arbeitsminister Hubertus Heil erwägt die Einführung eines gesetzlichen Anspruchs auf Homeoffice. Die Ansiedlung der geplanten Tesla-Fabrik in Brandenburg nimmt Gestalt an. Der Kaufvertrag für das Fabrikgelände könnte bis zum Jahresende stehen, sagte die Finanzministerin des Landes Katrin Lange. Bisher ist das Gelände Landeseigentum.
Katja Scherer war das mit den Wirtschaftsnachrichten. Betten werden aufgeschüttet, das Essen gereicht, Wunden versorgt. Dass die Altenpflege eine körperlich anspruchsvolle Arbeit ist, das ist bekannt. Und anscheinend führt sie auch zu psychischen Belastungen bei den Beschäftigten. Einer neuen Erhebung zufolge haben Beschäftigte in der Altenpflege die meisten Fehltage, wenn es um psychische Probleme geht. Und auch insgesamt spielen diese inzwischen eine größere Rolle. Johannes Kuhn berichtet.
Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts hat sich die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Belastungen mehr als verdoppelt. Inzwischen geht fast jeder sechste Ausfalltag auf Leiden wie Angststress, Überlastung oder Depression zurück, so der aktuelle Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen. Franz Knieps, Vorstand des BKK-Dachverbands, macht für die Zahlen nicht nur hohen beruflichen Druck verantwortlich, sondern auch ein gewachsenes Bewusstsein.
Ich erkläre mir den Anstieg von psychischen Erkrankungen auch damit, dass die psychischen Erkrankungen zumindest in den urbanen Ballungsräumen und zumindest in den oberen Schichten der Gesellschaft enttabuisiert worden sind.
Früher hätten Ärzte zudem Kopfschmerzen, Migräne oder Unwohlsein als Krankheit diagnostiziert, statt sie als Symptome psychischer Probleme zu erkennen. Die Auswertung der Daten von etwa 8 Millionen gesetzlich Versicherten zeigt, besonders Arbeitnehmer im Dienstleistungssektor sind betroffen, zum Beispiel im Sicherheitswesen oder auch im Gesundheits- und Sozialbereich.
Extreme Arbeitsverdichtung, Personalmangel, extreme Hierarchien. Es gibt ja einen Grund, warum sehr viele Pflegekräfte, aber auch viele Sozialberufe sehr früh aus ihren Arbeitsverhältnissen ausscheiden.
Die Arbeitsintensität in Deutschland bleibt konstant hoch und belastet die Psyche der Beschäftigten. Das ist auch das Fazit, das der Deutsche Gewerkschaftsbund in seinem heute veröffentlichten Gute-Arbeit-Index zieht. Viel Arbeit und wenig Zeit, das sei die Erfahrung der Arbeitnehmer, sagt der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann.
Für viele Beschäftigte ist der Zeitdruck ein prägendes Merkmal ihrer Arbeitssituation. Mehr als die Hälfte aller Befragten fühlt sich bei der Arbeit sehr häufig oder oft gehetzt, auch hier ein seit Jahren stabil hoher Wert.
Nur 13% der Beschäftigten bewerten ihre Arbeitsbedingungen laut DGB-Studie grundsätzlich gut. Der Arbeitgeberverband bezweifelt allerdings die Seriosität solcher Werte und spricht von Effekthascherei. Der Versorgungsforscher Holger Pfaff von der Universität Köln blickt differenziert auf das Thema Arbeit und Gesundheit. Dass Arbeitslose deutlich häufiger wegen psychischer Probleme krank seien, zeige den gesundheitlichen Nutzen eines Jobs. Um nicht krank zu machen, sei im Berufsalltag jedoch Abwechslung nötig und Anerkennung.
Und zwar immaterielle Gratifikation. Es mangelt immer noch an Wertschätzung in Deutschland, Wertschätzung der Mitarbeiter.
Gerade Führungskräfte müssten deshalb geschult werden, auf die psychische Belastung ihrer Mitarbeiter zu achten. 2018 erreichte der Krankenstand mit 18,5 Tagen pro Beschäftigten einen Höchstwert. Der Grund dafür ist allerdings ein Ausnahmephänomen, nämlich die Grippewelle, die Deutschland vergangenes Jahr heimsuchte.
Aus Berlin, Johannes Kuhn. Bankguthaben absichern mit einem europäischen System. Dafür hatte sich zuletzt Bundesfinanzminister Olaf Scholz ausgesprochen. Es war ein Vorstoß, der innerhalb der Bundesregierung nicht abgestimmt war. Und auch in der Runde der Eurofinanzminister gibt es Bedenken. Das wurde nun in Brüssel deutlich und von dort berichtet Peter Kapern.
Der Erfolg war eigentlich fest eingeplant, doch in der vergangenen Nacht sind die Finanzminister der Euro-Länder daran gescheitert, das Paket der Eurozonenreform zuzuschnüren. Drei Reformprojekte stecken in diesem Paket: das Eurozonenbudget, die Reform des Euro-Rettungsschirms ESM und die gemeinsame Einlagensicherung. Der EU-Gipfel in der kommenden Woche sollte eigentlich grünes Licht geben für den Kompromiss, der von den Finanzministern gestern erwartet wurde. Doch daraus wurde nichts. Und Eurogruppenchef Mario Centeno bemühte sich, das Scheitern in möglichst mildem Licht erscheinen zu lassen. Wir haben es hier mit einem sehr ehrgeizigen Bündel von Reformen zu tun, das wir von Anfang an als Paket beschrieben haben. Und wir müssen ein solches Paket nicht unbedingt an einem einzigen Tag schnüren. Während über das sogenannte Eurozonenbudget seit einigen Monaten Einigkeit herrscht, gibt es noch keinen Konsens bei den anderen Reformen. Insbesondere die gemeinsame Einlagensicherung, kurz EDIS, sorgt nach wie vor für Meinungsunterschiede. Deutschland hatte sich immer geweigert, über das Projekt auch nur zu verhandeln, solange insbesondere in den Bilanzen italienischer Banken enorm viele faule Kredite und unbesicherte Staatsanleihen liegen. Vor ein paar Wochen war Bundesfinanzminister Olaf Scholz dann vorgeprescht. Er stimmte zu, Verhandlungen über EDIS beginnen zu lassen, wenn gleichzeitig bestimmte neue Regeln für den Umgang mit den Staatsanleihen vereinbart würden. Bislang ist es so, dass Banken Staatsanleihen aufkaufen können, ohne diese mit Eigenkapital hinterlegen zu müssen. So finanziert Italien seinen enormen Schuldenberg. Das Problem dabei: gerät der italienische Staat in eine Schuldenkrise, reißt er die Banken des Landes gleich mit in den Abgrund. Und dann müsste wahrscheinlich EDIS, die europäische Einlagensicherung, einspringen. Das will eine Reihe von Euro-Ländern nicht akzeptieren. Deshalb hatte Olaf Scholz vorgeschlagen, dass ein Teil der Staatsanleihen in den Bilanzen aller Banken künftig mit Eigenkapital hinterlegt sein müssen. Zustimmung fand dieser Vorschlag aber nicht, wie Haushaltskommissar Paolo Gentiloni nach der Sitzung der Eurogruppe einräumen musste. Für einige Mitgliedstaaten sind einige der Bedingungen, die Minister Scholz in seinem Vorschlag formuliert hat, inakzeptabel. Und das wurde gestern Abend auch deutlich formuliert. Vor allem Italien wehrt sich also gegen eine solche Regelung, die den Appetit italienischer Banken auf italienische Staatsanleihen deutlich reduzieren dürfte. Ohne diese Reform aber keine Verhandlungen über EDIS. Das Megaprojekt ist also einmal mehr aufgeschoben. Mario Centeno.
Let's not lose sight of our.
Wir sollten aber unser großes Ziel nicht aus den Augen verlieren. EDIS ist der fehlende Baustein unserer Bankenunion. EDIS würde unsere Spareinlagen im Fall einer Krise absichern, indem es das Vertrauen von Investoren und Bürgern in unser gemeinsames Finanzsystem stärkt.
Financial System.
Ins Stocken geraten ist auch die Reform des ESM. Italiens Rechtspopulisten kämpfen mit dem Argument um Zustimmung, der Reformplan enthalte die Möglichkeit, von hochverschuldeten Ländern einen Schuldenschnitt zu erzwingen. Das wird zwar von allen Finanzministern dementiert, aber nachdem die Fünf-Sterne-Bewegung, eine der Regierungsparteien in Rom, auf den Zug der oppositionellen Rechtsextremen aufgesprungen ist, ist die italienische Regierung derzeit in dieser Frage entscheidungsunfähig. Und deshalb wird aus dem Paket zur Reform der Eurozone kein Weihnachtsbäckchen.
Aus Brüssel war das Peter Kapern. Und zum Schluss der Sendung schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt am Main, heute zu Sebastian Schreiber an die Börse. Und ja, da stehen Veränderungen in einzelnen Indizes an. Welche sind das denn?
Ja, das stimmt. Der Batteriehersteller Varta und das Softwareunternehmen TeamViewer, die rücken auf in den MDAX der mittelgroßen Werte. Platz für sie machen die Optikerkette Fielmann und der Telekommunikationsanbieter 1&1 Drillisch. Die beiden steigen in den SDAX ab. Die Freude bei Varta war möglicherweise etwas gebremst, denn ein Großaktionär hat seine Anteile verkauft. Varta-Papiere verlieren heute 5,5%. Aktien von TeamViewer geben auch leicht Nachtverluste um 0,4%. Im DAX, in der ersten Börsenliga, gibt es keine Veränderungen, was die Zusammensetzung der Unternehmen angeht. Der deutsche Aktienindex ist heute lange um den Vortageskurs gependelt, mal im Plus, mal im Minus. Zum Handelsschluss gibt es dann doch größere Abschläge. Der DAX notiert bei einem Stand von 13.075 Punkten, ein Minus von einem 0,5% ist das.
Dann lassen Sie uns noch in die USA schauen. Die Demokraten leiten ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump ein. Gibt es da Reaktionen an der New Yorker Börse?
Ja, das drückt möglicherweise auf die Stimmung an den US-Börsen. Der Dow Jones, die Technologiebörse Nasdaq und der breiter gefasste S&P 500 sind allesamt ins Minus gekippt. Wirklich überraschen sollte der Schritt der US-Demokraten die Anleger aber nicht, denn viele hatten ja genau damit gerechnet.
Der österreichische Sensorspezialist AMS will Osram übernehmen und hat bis heute Abend Zeit, sich Aktien zu sichern. Wird das wohl klappen?
Das steht immer noch nicht fest. AMS fehlen immer noch Anteile für die geplante Übernahme. 55% haben die Österreicher angepeilt. Gut 15% fehlen da wohl noch. Bis Mitternacht hat AMS noch Zeit, die einzusammeln. Die Chance ist durchaus da, denn institutionelle Investoren lassen sich gerne mal bis zur allerletzten Minute Zeit.
Ja, und es gibt noch Neuigkeiten zum Verkauf von Real durch Metro.
Ja, der Handelskonzern will die Supermarktkette Real nach einer monatelangen Hängepartie nun doch nicht an ein Konsortium um den Immobilienkonzern Redos verkaufen. Stattdessen soll der Investor X plus Bricks den Zuschlag bekommen. Metro teilte mit, man habe da bereits eine Absichtserklärung geschlossen.
Dann schauen wir noch auf den Ölpreis angesichts des OPEC-Treffen.
Ja, der ist nach oben gestiegen. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet $63,60. Das ist ein Plus von 1% im Vergleich zum Vortag.
Dann schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Ja, der Euro hat ganz gut zugelegt und gerade die Marke von $1,11 geknackt. Die Umlaufrendite ist auch leicht angestiegen von -0,34% auf -0,32%. Und auch Gold legt leicht zu. Die Feinunze kostet $1,477, ein Plus von 0,2%.
Und das war Sebastian Schreiber von der Frankfurter Börse. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier folgen die Nachrichten um 17:30 und anschließend dann Kultur heute mit meiner Kollegin Katja Lückert. Mein Name ist Sina Fründrich.